Er wusste nicht, wie sich katholisch sein anfühlte und wie man sich verhalten sollte. Theo und Katha, das sind seine älteren Geschwister, hatten sich vom Religionsunterricht abgemeldet. Sie machten ja immer alles gemeinsam, also verloren sie auch zur selben Zeit den Glauben an Gott. Das ist ein Zitat aus dem Jugendbuch Hoover von Ute Wichmann. Hoover ist ein Junge, der seinem Opa ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk macht. Gemeinsam mit seiner Freundin entführt er den Großvater in seine Traumstadt Paris. Ute Wichmann ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Jetzt, bevor wir auf Hoovers, ich nenne es mal so, Sehnsucht nach Gott zu sprechen kommen, zunächst vielleicht einige Sätze zu Ihrer Romangeschichte. Wer ist denn Hoover?
Hoover ist der Protagonist der Geschichte. Hoover ist 12 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Köln, was auch ziemlich schnell klar wird. Und der Großvater, zu dem hat er eine ganz besondere Beziehung, weil der Großvater einfach immer für ihn da ist, ein sehr toleranter, aber dennoch ein Mensch ist, der auch kämpft, der Ideale hat, der Werte hat. Und dieser Großvater hat eben einen großen Wunsch, nochmal in seine Lieblingsstadt zu fahren. Das hat er irgendwann angedeutet, weil dort hat er die Großmutter vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Und das hat aber nie geklappt in den letzten 20 Jahren, dass er Paris nochmal besuchte. Und eigentlich dürfen wir gar nicht so viel verraten. Aber Hoover hat sich in den Kopf gesetzt, weil es mit dem Geburtstag dieses Jahr ein bisschen schwierig ist, dass er sich was überlegt, um dem Großvater diesen wahnsinnig großen Wunsch zu erfüllen.
Eins müssen Sie uns aber auch erklären. Hoover, woher kommt denn dieser Name? Hoover, das ist ja kein ganz normaler Name.
Das ist ein Spitzname. Den Tim, so heißt der Junge eigentlich, sich im ganz, ganz frühen Alter von 5 Jahren gegeben hat. Und mehr will ich dazu gar nicht verraten. Man findet natürlich
Ja,
die Erklärung im Buch.
keinen Fall werden wir das verraten. Und Hoover, das ist die zweite ganz wichtige Person in dem Buch, hat eine Freundin, Claudine. Wer ist das?
Er lernt Claudine kennen, zufällig, indem er sie beobachtet im Supermarkt, wo sie etwas tut, was man nicht darf. Er sieht, wie ein Glas Marmelade verschwindet und er folgt ihr dann. Er ist neugierig geworden, was ist das für ein Mädchen, was hat sie da gemacht? Und er sieht, dass sie dieses Glas Marmelade jemandem gebracht hat, der in einer Schrebergartensiedlung lebt. Und beim nächsten Mal, wenn er ihr begegnet, merkt er schon, dass er sehr fasziniert ist von ihr. Sie ist ein Jahr älter und die beiden kommen tatsächlich ins Gespräch. Und Claudine wird diejenige sein, die natürlich ein Jahr älter ist, die mutiger auch ist als er, die auch vielleicht ein bisschen einfallsreicher sogar noch ist als er, und sie wird ihm helfen, dann seine Ideen umzusetzen, die sie gemeinsam entwickeln.
Diese irre Idee, dem Großvater ein besonderes Geburtstagsgeschenk zu machen,
Genau.
nämlich ihn nach Paris zu entführen. Ja, wie schaffen die das? Ich meine, das ist teuer, mit dem Thalys nach Paris zu fahren, den Großvater zu entführen. Also das hört sich nach großem Abenteuer an.
Das ist ein großes Abenteuer. Natürlich, es muss Geld besorgt werden. Auch dazu gibt es eine Idee. Die beiden sind musikalisch. Hoover spielt Gitarre. Claudine sagt, ich habe eine wunderbare Stimme. Wir können das versuchen mit Straßenmusik. Und das machen sie auch. Die Problematik an der ganzen Geschichte liegt darin, dass der Großvater plötzlich eine Art Schwächeanfall hat und ja im Krankenhaus liegt und entlassen werden soll vor seinem Geburtstag. Plötzlich heißt es aber, er muss doch noch einen Tag bleiben. Denn sonst wäre alles kein Problem gewesen. Das Geld wird irgendwie organisiert. Auch das kann ich jetzt nicht im Detail verraten, weil da würde ich ja viel zu viel vorwegnehmen. Es wird spannend, das Geld zu organisieren, weil es ist ja ein großer Batzen Geld, den man braucht. 3 Fahrkarten immerhin. Und ja, die Problematik ist nun, dass der Großvater auch noch irgendwie aus dem Krankenhaus gelotst werden muss. Und
Also.
natürlich von nichts etwas weiß. Also für ihn ist es ja genauso eine Überraschung. Ja, wie für uns Leser hoffentlich.
Ihr Buch rankt sich auch um die ganz große und wichtige Frage: Darf man etwas Verbotenes tun, wenn man etwas Gutes bezweckt? Sie sprachen es zu Anfang an. Claudine klaut ein Glas Marmelade. Sie ist aber keine gewöhnliche Ladendiebin, die es vor dem Laden dann das Glas aufschlägt, sondern sie macht das für jemand anderes. Wie ist das? Für Kinder ist das eine schwierige, fast überfordernde Frage. Das Abwägen schon von Gut und Böse, das ist eine echte Herausforderung, auch für Hoover, oder?
Für Hoover ist das eine wahnsinnige Herausforderung. Interessanterweise ist das so, wenn man den Kindern das erzählt, da gibt es ganz schnell einen Konsens. Natürlich darf man das, sagen die. Im Vordergrund für die Kinder steht tatsächlich bei der Frage immer, was Gutes zu wollen. Dass man natürlich als Kind manche Dinge nicht überschauen kann, ist die andere Sache. Aber für die Kinder steht bei der Frage, darf ich was Verbotenes tun, wenn ich es eigentlich gut meine? Da steht tatsächlich wirklich das Ziel und der gute Wille überwiegend im Vordergrund.
Dann kommt man aber, wenn man erwachsen wird, auch schon in diese Konfliktzone, nicht? Man weiß, dass Polizei einen verhaften kann, was alles passieren kann. Ist das vielleicht ja eine der Kernfragen, eine der entscheidenden Fragen, auch auf dem Weg erwachsen zu werden, die Frage nach richtig und falsch, nach Gesetz und Ordnung?
Ja, natürlich. Wann darf ich eine Grenze überschreiten? Wann muss ich mich an die Regel halten? Wann stehe ich jemand anderem auf dem Fuß, während ich die Grenze überschreite? Wann mache ich aber eine Tür auch für jemanden auf? Ich meine, das sind alles ja die Dinge, mit denen wir uns letztlich ja bis an unser Lebensende beschäftigen. Ja, ich habe das halt versucht, auf ganz kleine Situationen umzusetzen und dann für Kinder so transparent zu machen, wie man sich entscheiden kann und welche Möglichkeiten man hat und wie man auch, wenn man sich entschieden hat, dennoch auch nochmal vielleicht wieder die Entscheidung nicht revidieren kann, aber wie man sie dann doch nochmal auch auf eine richtige und vielleicht dann auch noch bessere Ebene setzen kann. Das ist dann das absolute Ende der Geschichte.
Wir sind hier in Köln, Frau Wiechmann. Vielleicht spielt auch das Kölsche Gesetz eine Rolle. Ordnung schön und gut, aber der Mensch geht immer vor.
So ist das. So ist das in Köln. Da habe ich aber gar nicht drüber nachgedacht, als ich das Buch geschrieben habe. Nur jetzt, als es fertig vor mir lag und ich mich damit beschäftigt habe, dass nun die erste Lesung ansteht und was will ich denn lesen und was will ich denn vermitteln in diesen Lesungen für Kinder, für Erwachsene, da habe ich gemerkt, dass dieses Buch doch auch eine Liebeserklärung an Köln ist.
Kommen wir nochmal auf das Anfangszitat zurück. Er wusste nicht, wie sich katholisch sein anfühlte. Jetzt ist Hoover nicht religiös aufgewachsen und doch meint man bei ihm eine gewisse Spiritualität zu entdecken. Einmal betet er sogar für seinen herzkranken Großvater. Mögen Sie uns die Stelle vielleicht vorlesen?
Mhm. Als es schon dunkelte, stand Hoover in seinem Zimmer und schaute auf den Rhein. Am Himmel blitzten kleine helle Lichter auf, die sich im Süden der Erde näherten. Früher dachte er, die Lichter seien Sternschnuppen und hatte sich jedes Mal etwas gewünscht. Kein Wunder, dass kein Wunsch in Erfüllung ging, denn schließlich waren es damals wie heute Flugzeuge, die zur Landung ansetzten. Auch heute wünschte er sich etwas. Gesundheit für Opa. Und er murmelte, von sich selber überrascht, »Lieber Gott, du da oben, wenn es dich gibt, mach Opa kurz schnell gesund.« Hatte er mit Gott gesprochen? Aber wen sollte er denn sonst um Hilfe bitten? »Gott, du musst doch wissen, dass ich noch nie was wirklich Schlimmes angestellt habe«, fuhr er fort. »Das musst du doch wissen. Du hast doch den Durchblick. Erfüll mir bitte meinen Wunsch.« Er starrte in die Dunkelheit. Hatte er Amen gesagt? Das Amen am Ende eines Gebets ist so wichtig wie das Speichern auf dem PC, hatte Oma Elli behauptet. »Amen, Gott, Amen«, fügte er mit Nachdruck hinzu. Vielleicht glaubte er ja doch ein bisschen an Gott. Zumindest war er überzeugt, dass jetzt nichts mehr schiefgehen konnte.
Das ist spannend. Also Hoover nicht religiös aufgewachsen, aber der Glaube an Gott scheint ihn zu trösten. Also Religion hat hier ihre Kraft nicht ganz verloren. Da ist bei ihm, obwohl er nicht mit Religion aufgewachsen ist, einfach nicht alles verdunstet. Woher kommt das denn?
Ja, er ist ja doch auch ein kleines bisschen mit Religion aufgewachsen. Denn Oma Elli, das erfahren wir im Laufe der Geschichte, die ja gestorben ist vor einiger Zeit, war schon sehr katholisch. Und Oma Elli hat auch immer im katholischen Sinne diese Kinder behandelt. Und wenn irgendwas schief lief in der Familie, wenn Hoover sich nicht gut verhalten hat am Tisch den Eltern gegenüber, dann hat sie immer die 10 Gebote zitiert und hat gesagt, du musst Vater und Mutter ehren. Sie hat auch gesagt, du darfst nicht stehlen. Sie hat auch gesagt, Äpfel stehlen ist das gleiche wie iPhones klauen. Und von daher, auch wenn jetzt die Eltern nicht in dem Sinne unbedingt katholisch sind, auch wenn das keine Kirchgänger sind, die Familie, aber Oma Elli war schon sehr katholisch und hat das auch immer wieder kommuniziert. Und da die Familie, wenn auch nicht zusammenlebend, doch sehr viel Kontakt hatte und sehr viel im Gespräch war, ist das natürlich hängen geblieben.
Das fällt an Ihrem Roman auf. Das Religiöse, das blitzt immer wieder auf, auch in der Sprache. In Paris erleben die drei einen Augenblick der Andacht. Auch dieses Wort Andacht ist christlich grundiert. Also sie stehen da vor der Kathedrale, sie besuchen einmal in Köln den Kölner Dom. Woher kommt das? Ist das ganz bewusst gewählt oder fließt Ihnen das in den Text?
Das ist mir, glaube ich, in den Text geflossen. Also ich bin ja nun selber auch sehr katholisch aufgewachsen und vielleicht ist da einfach sowas aufgeploppt, was ich mitbringe, was bei mir noch vorhanden ist, an alten Geschichten, an Gefühlen, an Momenten des Innehaltens.
Stutzt man da nicht ein wenig, wenn man so ein Wort, ist ja ein altes Wort, wie zum Beispiel Andacht, plötzlich aufschreibt? Es ist doch als Autorin eigentlich sehr schwer, darüber zu schreiben, über Religion und Glaube. Man meint manchmal das vermintes Gelände. Da hört sich alles schnell kitschig oder pathetisch oder komisch an, oder?
Da ich das jetzt nicht so bewusst gewählt habe und natürlich auch mit wenig Distanz im Grunde genommen auf dieses Wort konkret auch geschaut habe, ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Und ich wollte ja jetzt keinen Roman über Katholizismus oder Religiosität schreiben. Von daher habe ich mich da nicht auf vermintem Gelände gefühlt, sondern ich habe mich eher in Hoover, also in einen 10-jährigen Jungen hineinversetzt, der sehr traurig ist und Ängste hat, dass dem Großvater was passieren könnte und der einfach eine Hilfe sucht und plötzlich sich erinnert an solche Momente, wo es Hilfe gab. Und die gab es eben dann mit der Großmutter zusammen im Gebet zum Beispiel.
Und das gelingt Ihnen in diesem Buch, diese Worte zu verwandeln, also diese Transferleistung. Ja, man muss die Sprache ja anschlussfähig halten. Man hat so einen Ausdruck wie Amen. Mein Gott, Amen. Was bedeutet das den Jugendlichen, für die alles cool ist, die nur noch chillen? Und dann schaffen sie es und sagen, ja, das ist ja am Ende des Gebets, sage ich Amen, wie ich, wenn ich den Text fertig habe, im Computer etwas abspeichere, nochmal einen Knopf drücke. Wie kommen Sie darauf?
Das kann ich, ehrlich gesagt, kann ich das nicht sagen. Das ist mir einfach so eingefallen. Ich fand das plötzlich irgendwie ein schönes Bild, dass Amen sowas wie ein Abschluss ist. Und dann dachte ich, ja, genau wie speichern auf dem PC.
Und dann gibt es auch noch ein wunderbares Kapitel in Ihrem Roman. Da besuchen Hoover und sein Großvater den Kölner Dom und schauen sich das Fenster des Künstlers Gerhard Richter an. Welche Bedeutung hat dieses Kapitel in Ihrem Roman? Warum haben Sie das eingeflochten?
Also erstmal bin ich ein unglaublicher Gerhard Richter-Fan und ich glaube, in fast allen Büchern ist irgendwo mal Gerhard Richter mit irgendeinem Werk. Und dann bin ich schon ein ganz großer Freund dieses Fensters. Ich muss sagen, dass ich das, was ich hier versucht habe zu beschreiben, das ist ja nur ein ganz schwacher Versuch, dass ich das so erlebt habe. Und dass ich in dem Moment, als ich im Dom saß und die Sonne durch dieses Fenster schien und dass ich wirklich ein Gefühl von Erleuchtung hatte. Ich war so tief ergriffen innerlich, dass ich gedacht habe, das ist einzigartig, dass das ein Künstler schafft, diese Verbindung von Kunst, Spiritualität, Qualität vielleicht innerhalb dieses Gebäudes und aber auch der Natur durch den Einfluss der Sonne herzustellen. Ich war wirklich richtig sprachlos und richtig geflasht in dem Moment und dem kann man sich nur versuchen, mit Worten anzunähern. Also das war schon ein ganz erhebendes Moment, als ich das erlebt habe.
Und Sie lassen das in dem Buch Hoover und seinen Großvater erleben, zusammen im Dom. Das ist etwas, was besondere Einigkeit auch zwischen den beiden. Sie fassen sich nachher in die Hand und das ist schon etwas Besonderes, was Sie da empfinden. Auch etwas, was über die Wirklichkeit hinausweist, oder?
Ja, was die beiden natürlich auch jetzt miteinander verbindet, weil der Großvater ja auch sagt, das war früher der Lieblingsplatz von Oma und mir. Und hier haben wir immer wieder gesessen und haben uns das Fenster angeguckt. Das Fenster, was ja jedes Mal anders ist und jedes Mal auf eine andere Art schön. Und plötzlich ist das so, als ob Hoover ein bisschen den Platz einnimmt von der Großmutter.
Da gibt der Großvater, auch die Großmutter, etwas dem Enkel weiter. Die Zwischengeneration scheint da vielleicht gar nicht so viel mit anfangen zu können. Also die sind ja relativ kirchenfern.
Ja, die sind ja sowieso fern in diesem Buch, weil der Vater arbeitet in München und ist gar nicht präsent in dem Moment. Die Geschwister sind, weil es Ferien sind, sowieso nicht da. Die sind in unterschiedlichen Camps und die Mutter ist einfach gestresst, weil sie sich auf eine Prüfung vorbereiten muss. Hoover ist sehr auf sich alleine gestellt. Deswegen ist diese ganze Zwischengeneration, die taucht ja auch innerhalb der Geschichte eigentlich gar nicht auf.
Gibt es also eine besondere Koalition zwischen Großeltern und Enkel? Das erlebt man ja heute auch häufiger, dass es da ein ganz entspanntes, entkrampftes Verhältnis
gibt. Genau, und das finde ich einfach auch schön, dieses generationsübergreifende. Das ist ja auch was, was eigentlich ein bisschen in unserer Gesellschaft verloren geht. Dadurch, dass wir alle wegziehen und in unterschiedlichen Städten leben, dass wir das nicht mehr in dieser Selbstverständlichkeit haben miteinander. Ja, ich mag das aber, wenn ich das in der Geschichte irgendwie so schreiben kann, wenn ich das da herstellen kann, was in der Wirklichkeit leider so selten der Fall ist.
Mögen Sie uns das Kapitel mit dem Titel Im Dom vorlesen?
Klingeln, warten, Hoover drückte ungeduldig ein weiteres Mal den Klingelknopf. Wieder warten. Es dauerte, bis der Summer ertönte. Der Großvater stand in der Wohnungstür und strich sich die Haare fahrig nach hinten. Der Enkel küsste ihn auf die Wange. Im Flur müffelte es nach Schweiß, nach aufgewärmtem Essen und nach abgestandener Luft. Hoover betrachtete den Großvater verstohlen, als er in die Küche ging, sein Hemd hing schief über seiner Hose. »Du hast dich verknöpft, Opa«, er zeigte auf die Hemdzipfel. Der Großvater schaut auf seinen Bauch und während er sein Hemd neu knöpfte, sagte er, »Schön, dass du mich abholst.« Er hatte gute Laune und Hoover schob die Sorge, die gerade aufflackern wollte, einfach beiseite. Jeder hat sich schon mal verknöpft, jeder vergisst mal zu lüften. »Hunger, Durst, Toilette?«, fragte Opa, »oder können wir gleich los?« »Kein Hunger, kein Durst, keine Toilette«, antwortete Hoover grinsend. »Ich bin bereit.« Sie schlenderten durch kleine Gässchen über Kopfsteinpflasterstraßen vorbei an mittelalterlichen Häusern über Plätze. Sonntagsmorgens schlief die Stadt lange, nur ein paar ältere Damen mit Hüten und Regenschirm kamen aus der Messe. »Was willst du mir zeigen, Opa?« »Lass dich überraschen.« Sie erreichten die Treppe, die zur Hohenzollernbrücke führte. Dahinter ragte der Dom imposant über Museum und Bahnhofshalle. Rund um den Dom und auf dem Vorplatz herrschte immer Trubel, egal ob es regnete oder schneite. Die Kathedrale war an 365 Tagen im Jahr ein Magnet für Menschen aus der ganzen Welt. Großvater und Hoover betraten das kühle Kirchenschiff durch das Hauptportal. Kirchendiener in roten Roben kontrollierten die Besucher. Während der Messe war es verboten, im Kirchenschiff herumzulaufen. Gerade verhallten die letzten Orgeltöne, das Hochamt war beendet. Menschen bekreuzigten sich und erhoben sich aus den Bänken. Der Großvater schob Hoover gegen den Menschenstrom einen Gang entlang Richtung Altar. Am Ende sprang der Raum erneut auf. Vor ihnen Gemälde, Bänke, ein kleinerer Altar und ein Nebeneingang. Er dirigierte den Enkel in die erste Reihe, von hier hatte man einen Blick auf den Hauptaltar. So saßen sie wenige Minuten besinnlich nebeneinander, sie sprachen kein Wort. Dann legte der alte Herr den Kopf zurück, nahm die Hand seines Enkels und wies mit der anderen Hand auf die gegenüberliegende Seite. Hoover schaute hoch und ganz langsam weiteten sich seine Augen vor Erstaunen. Das meterhohe Kirchenfenster aus winzigen farbigen Quadraten sah aus wie ein riesiges Gemälde. Die Sonne brach gerade durch den oberen geschwungenen Halbkreis und auf den sandfarbenen Säulen im Seitenschiff bildeten sich pastellfarbene Streifen und Muster. Licht und Fröhlichkeit schoben sich in den kühlen, dunklen Kirchenraum. Ein Gefühl von Glück durchströmte Hoover. »Es ist jedes Mal wie eine Erleuchtung«, flüsterte der Großvater. Hoover ging nur selten in die Kirche. Manchmal an Weihnachten oder zu Ostern und natürlich zu Omas Beerdigung. Sie beteten auch nie vor dem Essen, wie er es mal bei einem Schulfreund erlebt hatte. Das kam ihm damals seltsam vor, aber auch schön, wie sich alle plötzlich konzentrierten und still vor den leeren Tellern und dem üppig gedeckten Tisch saßen. Ehrfurcht lag in diesem Moment des Innehaltens, um sich für das Essen zu bedanken. Nach dem Gebet haben sie dann alles genauso runtergeschlungen, wie er es von zu Hause kannte. Dieser Augenblick im Dom mit dem Opa und der Sonne, die Farben greifbar machten, berührte Hoover. »Schau dir nur die Farben auf den Säulen an.« Der Großvater zeigte nach links. 5 Minuten dauerte das Schauspiel, dann schob sich eine Wolke vor die Sonne und mit einem Schlag war das Farbenspiel im Raum verschwunden. »Hier ist Omas und mein Lieblingsplatz. Einmal in der Woche verweilten wir in einer der Bänke, schweigend Hand in Hand, und ließen das Wunder auf uns wirken.« Und Hoover, es ist verrückt, aber es sieht jedes Mal anders aus. Am schönsten aber ist es immer, wenn die Sonne scheint. Er hielt inne. Ganz ehrlich, so schön wie heute war es noch nie. Hoover hielt immer noch Opas Hand und drückte sie ganz fest. Die Hand war kühl und ein bisschen feucht und nicht so samtig und weich wie sonst. Aber daran erinnerte Hoover sich erst später.
Im Dom, das war ein Kapitel aus dem Roman Hoover von Ute Wegmann. Das Jugendbuch für Kinder ab 11 Jahren ist im DTV-Verlag erschienen. Das Buch hat 213 Seiten und es kostet 10,95 €. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke.